Wenn der Bundesregierung jetzt ernst macht mit der verschärften Migrationspolitik, weil sie für Deutschland für überfordert hält. Zur Debatte heute die Nachrichten mit Josefine Grützmacher.
Der Bundestag hat über eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Dabei ging es um den Nachzug von Angehörigen von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus. Innenminister Dobrindt will diesen Familiennachzug für 2 Jahre aussetzen. Aus dem Hauptstadtstudio Lissy Kaufmann.
Die sozialdemokratischen Redner machen in der Bundestagsdebatte klar, der SPD-Fraktion ist der Kompromiss mit der Union zum Familiennachzug schwer gefallen. Es zeige eben, was politisch möglich war, meint die SPD-Abgeordnete Rasha Nasser. Deutliche Kritik kommt von den Grünen und der Linkspartei. Sie nennen das Vorhaben unmenschlich und warnen vor den Folgen. Der AfD wiederum geht das Vorhaben der Regierung nicht weit genug. Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU verteidigt den Plan im Bundestag. Der Schritt wirke auch indirekt, weil damit ein Anreiz wegfalle, nach Deutschland zu kommen.
Im Bundestag haben Grüne und Linke gefordert, dass der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht wird. Beide Parteien kritisieren, dass viele Menschen trotz harter Arbeit von ihrem Einkommen kaum leben könnten. Auch die SPD hält einen Mindestlohn von 15 Euro zwar für richtig, sie ist aber dagegen, diese Frage per Gesetz zu regeln. Wie CDU und CSU will sie, dass über die Höhe weiterhin die unabhängige Mindestlohnkommission entscheidet. Die Kommission ist mit Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern besetzt. Aktuell liegt der Mindestlohn bei 12,82 Euro pro Stunde. Die Beschäftigten der Charité-Tochter CFM sollen ab dem Jahr 2030 genauso viel Geld verdienen wie Angestellte der Charité selbst. Darauf haben sich die CFM-Geschäftsführung und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geeinigt, wie der RBB erfahren hat. Demnach wird das Gehalt der rund 3.500 Beschäftigten stufenweise an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angeglichen. In einem ersten Schritt steigt das Einkommen ab diesem Juni zunächst auf 88%. Dazu kommt eine Einmalzahlung von 300 Euro. CFM ist unter anderem für Krankentransport, Reinigung und Sicherheit zuständig. Wegen des Tarifstreits gab es wochenlange Streiks. Die Diäten für die Abgeordneten im Brandenburger Landtag sollen künftig nicht mehr so stark steigen. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, den die Regierungsfraktionen von SPD und BSW zusammen mit der CDU vorgelegt haben. Annette Kufner, RBB 24 Landespolitik.
Künftig soll es einen Grenzwert von 3,5% geben. Greifen soll die Regelung ab 1. Januar 2026. Das automatische Verfahren zur Erhöhung der Diäten war Mitte April ausgelaufen. Bisher wurden die Diäten jährlich nach der allgemeinen Entwicklung von Einkommen und Verbraucherpreisen in Brandenburg festgesetzt. In diesem Jahr waren die Diäten der 88 Abgeordneten deshalb um etwas mehr als 500 Euro gestiegen, auf rund 9.800 Euro im Monat.
Die Bundesagentur für Arbeit rechnet durch die US-Handelspolitik mit deutlichen Folgen für den deutschen Arbeitsmarkt. Laut Behördenchefin Nahles könnten durch die Zölle binnen eines Jahres 90.000 Jobs verloren gehen. Das Problem sei der Mangel an Planbarkeit, sagte Nahles der Süddeutschen Zeitung. Das hindere Unternehmen daran, Investitionen zu tätigen und Menschen einzustellen. US-Präsident Trump hat auf fast alle Importe Zölle in Höhe von 10% verhängt. Auf Autos werden 25% aufgeschlagen, auf Stahl und Aluminium seit kurzem 50%. Russland stellt die jüngsten schweren Drohnenangriffe auf die Ukraine als Vergeltung dar. Aus dem Verteidigungsministerium in Moskau hieß es, die Attacken seien die Antwort auf so wörtlich terroristische Akte des Kiewer Regimes. Der Ukraine war vor einigen Tagen ein Angriff auf russische Langstreckenbomber gelungen, die tausende Kilometer von der Grenze entfernt stationiert waren. Außerdem wurden Sabotageakte auf Eisenbahnen und Autobahnbrücken verübt. Russland hatte in der vergangenen Nacht die Ukraine mit mehr als 450 Drohnen und Raketen angegriffen. In Köln steht ein Jugendlicher unter Terrorverdacht. Der 14-Jährige soll im Internet IS-Propaganda verbreitet haben. Die Behörden in Nordrhein-Westfalen haben aber Medienberichten widersprochen, wonach der Jugendliche einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt geplant haben soll. Dafür gebe es keine Hinweise. Dementiert wurde auch, dass der Junge in Gewahrsam sei. Er habe sich selbst bei der Polizei gemeldet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Bis zum Abend mal heiter, mal wolkig mit einigen Schauern und es ist sehr windig. Aktuell in Berlin-Steglitz 20, in Spandau-Eiskeller 23, in Ruhland 18 und in Ziesa 23 Grad. Morgen wechselhaft und ab dem Mittag mitunter kräftige Schauer bei 20 bis 24 Grad. Auch am Pfingstsonntag bleibt es wechselhaft, dabei etwas kühler. Die Zeit 17.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Gerade erst war Israels Außenminister zu Besuch in Berlin. Beim Gespräch mit dem deutschen Außenminister Wadephul ging es um das Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen und um die Siedlungspolitik. Den Beschluss der israelischen Regierung, den Bau von 22 neuen Siedlungen im besetzten Westjordanland zu genehmigen, hat der Bundesaußenminister als völkerrechtswidrig kritisiert. Immer wieder kommt es dazu, dass Palästinenser von radikalen jüdischen Siedlern vertrieben werden. Ein ARD-Team wollte im Westjordanland die Zerstörung von Gebäuden dokumentieren, wurde aber von israelischen Soldaten daran gehindert. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler schildert die angespannte Situation.
Wer sehen will, wie palästinensische Ortschaften im besetzten Westjordanland zerstört werden, kann nach Zanuta fahren, südlich von Hebron. Über 20 Familien haben hier mal gelebt. Am Rand steht die Ruine des ehemaligen Schulgebäudes, das von der Europäischen Union gefördert wurde. Inzwischen ist Zanuta menschenleer, die Häuser liegen in Trümmern. Sarit Michaeli von der israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem zeigt auf Gebäude etwas weiter weg, in denen radikale jüdische Siedler leben.
About 5 years ago.
Vor etwa 5 Jahren wurde in dieser Richtung die Meitarim Farm gebaut, ein Außenposten mit Unterstützung der israelischen Behörden. Von Anfang an begannen sie, die Bewohner von Zanuta zu schikanieren. Die dort lebenden Siedler begannen zu patrouillieren und den Zugang zu den Weiden zu verhindern. Sie sperrten sie sozusagen in ihrem eigenen Dorf ein. Sie erlaubten ihnen nicht, das offene Weideland zu betreten, auf das sie einst angewiesen waren. Das passiert gerade auch etwas weiter nördlich. In Chirbet Adaba haben Siedler und die israelische Armee auch bereits 75% der Gebäude zerstört. Israels Armee sagt auf Anfrage, der Ort liege in einem militärischen Übungsgelände. Hinfahren kann man nicht. Das Militär hat die Gegend kurzerhand zum Sperrgebiet erklärt und lässt Journalisten nicht hinein. Ein Soldat spricht das Verbot aus. Journalisten störten die öffentliche Ordnung, sagt er, und stellten eine Gefahr dar.
In this crossroads, no journalists and no guests. Right here, you are public disturbance and also danger, so I ask you to leave.
Yuval Abraham ist auch hier. Mit dem Film No Other Land über diese Gegend hat er in diesem Jahr den Oscar gewonnen und er hat den Ort gerade noch angesehen. Die Siedler hätten Brunnen zerstört und Stromleitungen, Häuser. Fast alle in dem Ort seien obdachlos geworden, sagt er. Selbst aus Höhlen hätten sie Menschen vertrieben. Es ist klar, dass sie viel zu verbergen haben. Ich weiß was, denn ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich habe die Zerstörung gesehen, die Gewalt der Siedler. Sie hören nicht auf. Sie halten die Menschen davon ab, Zeuge dieser Gewalt zu werden und sie zu dokumentieren. Und ich denke, das ist falsch.
I think it's wrong.
Neben ihm steht Basil Adra, Co-Regisseur von No Other Land. Er lebt nicht weit von hier.
We are here under military control, so
wir stehen unter militärischer Kontrolle. Daher kann dieser Kommandant jede beliebige Entscheidung unterzeichnen. Wenn er beispielsweise dieses Land beschlagnahmt, um hier einen Militärstützpunkt zu errichten, kann er das einfach tun. Wenn er mein Zuhause zu einem Militärstützpunkt macht, kann er einfach ein Dokument unterschreiben und mich und meine Familie ausweisen. Es ist ein Militärgebiet, in dem internationale Journalisten daran gehindert werden, in mein Dorf zu kommen, in dem er Dokumente unterzeichnet. So sieht ein Leben unter militärischer Kontrolle aus. Per WhatsApp erreichen wir Jaber Dababsche, den Gemeindevorsteher von Chirbet Adaba. Er erklärt, warum es sein Dorf getroffen hat. Chirbet Adaba ist ein geografisch wichtiger Ort im Zentrum von Massafayata. Er ist von 7 Außenposten umgeben, von Osten, Westen, Norden und Süden umzingelt. Jeder Außenposten hat Ziegen, bis zu 2 Herden. Sie breiten sich bis nach Chirbet Adaba aus. Sie zerstören die Flächen und kontrollieren die Häuser. Nur noch 3 Häuser stehen jetzt in Chirbet Adaba. Etwa 20 Menschen haben hier mal gelebt. Sie wissen nicht wohin, sagt Jaber Dababsche.
Die Vertreibung von Palästinensern durch radikale jüdische Siedler im Westjordanland geht weiter. Sie hört eine Reportage unseres Nahostkorrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Die Bedrohungslage in Europa hat sich seit dem Krieg Russlands gegen die gesamte Ukraine deutlich verändert. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe will nun geeignete Schutzräume für die Menschen massiv ausbauen. Die Bonner Behörde arbeitet an einem neuen Konzept und da geht es nicht darum, neue Bunker zu bauen, sondern Räume zu finden, die sich als Schutzräume eignen und diese dann entsprechend einzurichten. Was für Pläne das nun sind, dazu unser Reporter Jörg Sauerwein.
Wir hatten lange Zeit Frieden, in denen keine Schutzräume mehr gebraucht wurden. Seit dem russischen Angriffskrieg sieht BBK-Präsident Tiesler jetzt aber wieder einen Bedarf dafür. Nur kann man den gar nicht so schnell umsetzen. Nur ein Beispiel. Früher hatten wir in ganz Deutschland rund 2000 öffentliche Schutzräume. Von denen gibt es jetzt offiziell noch 579. Aber die sind laut der Behörde überhaupt nicht funktions- und einsatzbereit. Denn vor knapp 20 Jahren hatte man sich wegen des damals anhaltenden Friedens entschieden, dass man sich das Geld spart und eben nichts mehr investiert. Und deshalb geht es jetzt darum, schnelle Lösungen zu finden, mit denen möglichst alle Menschen gut geschützt werden können.
Und welche schnellen Lösungen das sein könnte, beschreibt unser Reporter so.
Das BBK arbeitet gerade an einem Konzept, das genau solche Räume einbezieht. Also Tunnel, Tiefgaragen, Keller in öffentlichen Gebäuden. Die bieten alle schon guten Schutz, sagen die Fachleute. Und das hätten auch die Erfahrungen aus dem Ukraine-Krieg gezeigt. Und noch ein Vorteil, diese Räume sind auch übers ganze Land verteilt und leicht zu finden und für die meisten Menschen eben gut erreichbar, ob in Ballungsräumen oder kleineren Städten. Jetzt geht es zum einen darum, diese ganzen Räume erstmal zu finden und zu identifizieren und dann braucht es noch entsprechende Vorbereitungen. Also wenn zum Beispiel eine große Tiefgarage zum Schutzraum werden soll, dann braucht man dort beispielsweise eben auch Toiletten, weil sich die Menschen vielleicht auch etwas länger dort aufhalten müssen. Und diese Vorbereitungen, die sollen im Idealfall bis zum Jahr 2029 abgeschlossen sein. Denn das Ziel lautet, dass Deutschland dann wieder zivilschutzfähig sein soll.
Dieses Schutzraumkonzept soll schon in diesem Jahr vorgestellt werden, war heute zu lesen und da könnte etwas dran sein.
Das Ziel ist vor allem erstmal mit möglichst einfachen Mitteln so viel Schutz wie möglich zu erreichen und deshalb will das BBK voraussichtlich im Sommer unter anderem Informationen über Broschüren, aber auch im Internet herausgeben und darin wollen die Experten unter anderem erklären, wie zum Beispiel auch der eigene Keller mit geringem Aufwand schon zu einem Schutzraum werden kann und es soll dann auch schon Übersichten mit geeigneten öffentlichen Schutzräumen geben, die man auch schon jetzt im Ernstfall aufsuchen könnte, selbst wenn es da eben zum Beispiel noch keine Toiletten gibt. Und dann ist der Plan, dass man in einer App alle diese geeigneten öffentlichen Räume in der Nähe dann auch direkt angezeigt bekommt und schnell hinfindet.
Das waren Informationen von Jörg Sauerwein, Reporter in Bonn. Dort ist der Sitz des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Jetzt kommen wir wieder in unsere Region. Im Gebiet des Wasserverbands Strausberg-Erkner gab es ja schon mehrmals Streit über den Verbandschef etwa oder über eine Rationierung des Trinkwassers. Und dieses Mal ging der Streit oder geht der Streit um die Gartenwasserzähler. Der Verband hat einige Haushalte aufgefordert, die Zähler gegen neuere Modelle auszutauschen. Und für den Wechsel sollen die Verbraucher dann selbst Handwerker beauftragen. Das ist teuer und das sorgt für Ärger. Unser Reporter Philipp Gerstner hat eine betroffene Woltersdorferin getroffen.
Eigentlich sind wir jemand, der wenig gießt und auch extra zum Teil Dickblattpflanzen gesetzt hat statt Rasen, damit ich eben nicht gießen muss.
Im Garten von Katrin Eisner ist alles sich selbst überlassen. Gerade mal 10 bis 30 Kubikmeter Wasser verbraucht sie jährlich im Garten. Die kann sie von ihrer Abwasserrechnung abziehen und somit Geld sparen. Doch dafür musste sich die Woltersdorferin einen neuen Gartenwasserzähler einbauen lassen. Und das ist seit diesem Jahr richtig teuer. 360 Euro hat sie dafür gezahlt, 4-mal so viel wie noch im letzten Jahr.
Für viele wird sich das nicht mehr lohnen, der Wechsel, weil einfach mit den Vorgaben, die jetzt sind, zu teuer ist. Und dadurch zahlen sie eben automatisch Abwassergebühren, die aber nicht zulässig sind und auch nicht anfallen.
Meint Katrin Eisner. Das Problem? Mit den neuen Uhren müssen auch neue Ventile verbaut werden. Früher hatte den Wechsel der Wasserverband Strausberg-Erkner übernommen, kostengünstig. Doch für den nun komplizierteren Einbau fehlt dem Verband das Personal. Jetzt müssen Fremdfirmen den Wechsel übernehmen, so wie die von Axel Hundertmark. Doch auch ihm fehlt das Personal. Seine Kunden müssen teils 4 Wochen warten. Der Wechsel kostet bei ihm bis zu 500 Euro.
Sie müssen teilweise eben nicht nur den Wasserzähler raus, den Wasserzähler neu rein. Nach dem Wasserzähler muss jetzt ein zusätzliches Ventil eingebaut werden. Und je nach dem vorhandenen Rohrsystem da müssen Sie die Rohrleitung ändern, müssen teilweise, sag mal, eine Umgehung einbauen, um überhaupt den Platz herzustellen. Und das ist eigentlich der kritische Punkt an der Sache.
Den Ärger der Kunden bekommen auch seine Mitarbeiter zu spüren. Der Experte rät daher, vorher zu prüfen, ob sich der Wechsel wirklich lohnt. Für Katrin Eisner rentiert sich der teure Gartenzählertausch erst nach 6 Jahren. Sie fordert, dass der WSE den Verbrauchern bei den Kosten entgegenkommt. Mit einer Petition hat sie sich im Netz Unterstützung geholt und mehr als 5000 Unterschriften gesammelt.
Es ist schön zu sehen, dass nicht nur ich das so sehe, sondern viele andere Bürger genauso. Und ich hoffe, dass wir auch gerade, weil wir so viel sind, auch was erreichen werden.
Ja, und bei der nächsten Versammlung des Wasserverbands Strausberg-Erkner am Mittwoch möchte Katrin Eisner die Petition persönlich übergeben.
RBB 24 Inforadio Sport.
Auf die Halbfinalernüchterung folgt am Sonntag die Charakterfrage. Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft im Spiel um Platz 3 der Nations League auf Frankreich. Und wer glaubt, der Bundestrainer lässt sein Team die Begegnung locker angehen, der kennt Julian Nagelsmann nicht richtig. Aus dem DFB-Quartier in Herzogenaurach, Florian Eckel.
Ja, das klingt natürlich im ersten Moment immer so ein bisschen hart, wenn es nach einem Charaktertest quasi gerufen wird. Aber es heißt nichts anderes, als dass man einfach ja ein bisschen wieder mehr Gas geben muss. Das war einfach zu wenig gegen Portugal. Es lag gar nicht daran, dass man spielerisch, fußballerisch so unterlegen war, sondern einfach, dass nicht alle Spieler auf 100% gekommen sind. Und das wurde übrigens auch intern nochmal besprochen, wie uns heute zum Beispiel Dennis Undaf auch verraten hat bei der Pressekonferenz.
Über das Level, was die Energie angeht, haben wir auch natürlich nochmal gesprochen, selbst nach dem Spiel direkt in der Kabine, dass wir jeden Spieler bei 100% brauchen, die von Anfang an spielen und die auch reinkommen. Wenn wir das ins Spiel bringen, dann kann das schon meistens reichen oder bringt uns in eine gute Position.
Also Sie wollen am Sonntag gegen Stuttgart auf jeden Fall keine Larifari-Leistung sehen beim DFB-Team.
Das war ein schöner Versprecher gegen Stuttgart. Sie meinen gegen Frankreich in Stuttgart?
Macht nichts. In Stuttgart gegen Frankreich, genau.
Kann richtig. Man schon mal durcheinander kommen. Freuen wir uns ja, dass wir auch in Stuttgart dieses kleine Finale haben. Hat sich personell denn was getan?
Also Nick Woltemade, der sollte eigentlich abreisen zur U21-Nationalmannschaft. Der wird jetzt doch nochmal hier behalten, könnte am Sonntag dann nochmal von Beginn an spielen. Mal sehen, vielleicht wird Julian Nagelsmann die Startelf ein bisschen korrigieren. Er hat ja kurz nach der Pause dreifach gewechselt, hat unter anderem Niklas Füllkrug von Beginn an gebracht oder eben auch den Ex-Berliner Gosens. Könnte sein, dass die vielleicht von Beginn an starten. Alles andere müssen wir abwarten.
Ja, die letzten zwei Spiele gegen Frankreich hat Deutschland gewonnen. Was heißt das für Sonntag?
Ja, das heißt gar nicht allzu viel, denn ich glaube, der Gradmesser für Sonntag ist eher die Leistung der Franzosen gestern gegen Spanien. Also die Historie spielt ja meistens in der Aktualität überhaupt gar keine Rolle. Deswegen ist es vielleicht ein Gut fürs Selbstvertrauen, dass man da zuletzt gut ausgesehen hat. Aber das war trotz der 5 Gegentreffer, die die Franzosen kassiert haben, natürlich offensiv schon eine brutale Leistung. Die Deutschen sollten also vorgewarnt sein, dass Frankreich sehr offensiv stark ist, 4 Tore geschossen hat, absolute Superstars mitbringt wie Kylian Mbappé. Und da müssen sie auf jeden Fall ein bisschen Gas geben am Sonntag.
Sagt Florian Eckel. Am Sonntag also das kleine Finale Deutschland-Frankreich in der Nations League um Platz 3 in Stuttgart. Wollen wir mal gucken, wie Sonntag das Wetter ist? Oh, ich kann Ihnen die Temperaturen gar nicht richtig sagen. Am Pfingstsonntag Fortdauer der wechselhaften Witterung mit einigen Schauern sowie lokalen Gewittern bei etwas zurückgehenden Temperaturen. Ja, zurückgehend, morgen haben wir 20 bis 24 Grad, sagen wir sind um die 20 Grad am Sonntag. Morgen vereinzelt, am Nachmittag dann deutlich mehr Schauer und örtlich Gewitter. Ja.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Josefine Krutzmacher.
Auf der südlichen A10 Richtung Dreieck Spreeau gibt es Probleme. Nach einem Unfall ist die Autobahn dort zwischen Schönefelder Kreuz und Niederlieme gesperrt. Staus und Verzögerungen ab 15 Minuten. Westliche A10 in Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Lies 20 Minuten. In Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Föben 30. A11 Richtung Stettin zwischen Dreieck Barnim und Bernau Nord 15 Minuten. A24 Richtung Hamburg zwischen Dreieck Havelland und Fehr-Berlin 20 Minuten sowie A113 in Richtung Dresden am Kreuz Schönefeld 15 Minuten. In Berlin entspannt sich die Lage allmählich. Auf der A100 stockt es aber Richtung Wedding ab Schmargendorf aktuell 20 Minuten plus. Auf der A111 blockiert ein LKW zwischen Saatwinklerdamm und Heckerdamm die linke und die mittlere Spur stadteinwärts. Staupunkte in der Innenstadt sind jetzt rund um Hallisches Tor und Blücher Platz wegen des Karnevals der Kulturen. Außerdem die Kreuzung Schönhauser Allee, Bornholmer Straße, rund um Elsenbrücke und Schlesisches Tor, sowie die Kreuzung Dammweg, Sonnenallee. Unseren Verkehrsservice gibt's auch in der RBB 24 Inforadio App.
Es wird 17:20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Schönen guten Tag, ich bin Irina Grabowski. Es gehe jetzt Schlag auf Schlag, hat Friedrich Merz neulich gesagt. Und er wollte damit deutlich machen, dass unter ihm als Kanzler nicht lange gefackelt wird. Und was das in der Migrationspolitik bedeutet, konnte man heute einmal mehr im Bundestag erleben. Die Nachrichten mit Josefine Grützmacher.
Der Bundestag hat über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Die Vorlage aus dem CSU-geführten Innenministerium sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus erstmal nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten Subsidiär-Schutzberechtigten ausgegeben werden. Innenminister Dobrindt sagte, die geplante Aussetzung des Familiennachzugs durchbreche die Logik von Schleusern, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Der AfD-Politiker Baumann nannte den Gesetzentwurf eine Mogelpackung. Dobrindt täusche die Wähler, weil nur ein Bruchteil des tatsächlichen Nachzugs von Familienangehörigen gestoppt werde. Im Bundestag haben Grüne und Linke gefordert, dass der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht wird. Er liegt gerade bei 12,82 Euro pro Stunde. Die beiden Parteien haben getrennte Anträge dazu eingebracht. Aus dem Hauptstadtstudio Tim Aßmann.
Ein zu niedriger Mindestlohn vertiefe Gräben im Land, so die Position der Grünen. Für die Linke ist der Mindestlohn in seiner jetzigen Form ein Armutslohn. Aus Sicht der AfD wäre eine Erhöhung auf 15 Euro völlig überzogen und wirtschaftlich desaströs. Die SPD hält einen Mindestlohn von 15 Euro für notwendig, ist aber gegen eine Einflussnahme des Gesetzgebers. Auch CDU und CSU lehnen politische Vorgaben ab. Die Regierungskoalition aus Union und Sozialdemokraten will die Entscheidung über die Höhe weiterhin der unabhängigen Mindestlohnkommission überlassen. Sie ist mit Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern besetzt und stand in der Vergangenheit in der Kritik. Ihr wurde vorgeworfen, einen zu niedrigen Satz beschlossen zu haben. Die Kommission hat angekündigt, sich künftig am durchschnittlichen Bruttolohn zu orientieren.
Die Beschäftigten der Charité-Tochter CFM sollen ab dem Jahr 2030 genauso viel Geld verdienen wie Angestellte der Charité selbst. Darauf haben sich die CFM-Geschäftsführung und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geeinigt, wie der RBB erfahren hat. Demnach wird das Gehalt der rund 3.500 Beschäftigten stufenweise an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angeglichen. In einem ersten Schritt steigt das Einkommen ab diesem Juni zunächst auf 88%. Dazu kommt eine Einmalzahlung von 300 Euro. CFM ist unter anderem für Krankentransport, Reinigung und Sicherheit zuständig. Wegen des Tarifstreits gab es wochenlange Streiks. In Berlin sind bei einer Razzia der Polizei große Mengen Drogen entdeckt worden. Bei den Durchsuchungen in mehreren Wohnungen gestern stießen die Ermittler auf mehrere Kilogramm verschiedener Drogen, darunter Kokain und Amphetamine. Ein 27-jähriger Mann sei in Untersuchungshaft genommen worden, teilte die Polizei heute mit. Die Wohnungen wurden vom Verdächtigen genutzt und liegen in Prenzlauer Berg, Lichterfelde und Oberschöneweide. Auf den Mann wurden die Ermittler aufmerksam, weil er Nachrichten in einem verschlüsselten Kommunikationssystem ausgetauscht hatte. Die Bundesnetzagentur in Bonn hat erste Ergebnisse zur Messung der Mobilfunkversorgung in Deutschland vorgelegt. Dabei waren Handynutzer aufgefordert, der Bundesnetzagentur mithilfe einer App Funklöcher zu melden. Die Ergebnisse fließen in eine interaktive Karte ein. Vom Sitz der Behörde in Bonn, Sebastian Tittelbach.
In der Zeit zwischen Ende Mai und Anfang Juni haben mehr als 150.000 Nutzer die Funkloch-App der Bundesnetzagentur genutzt. Das Ergebnis sind rund 145 Millionen neue Messpunkte, also Angaben, wie gut der Handyempfang am jeweiligen Ort ist. Besonders stark war der Rücklauf aus NRW, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern. Bei rund 98% der Messpunkte gab es 4G oder sogar 5G-Empfang. Die übrigen 2% entfallen auf langsame 2G-Verbindungen und echte Funklöcher. Die Messwoche soll künftig einmal im Jahr stattfinden, auch um zu überprüfen, ob die Anbieter den rechtlichen Auflagen nachkommen und ihre Netze ausbauen.
In Berlin hat das Straßenfest zum Karneval der Kulturen begonnen. Die Feier rund um den Kreuzberger Blücherplatz dauert bis Pfingstmontag. Es gibt Musik, Theater und Vorstellungen hunderter Künstlerinnen und Künstler. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag findet in diesem Jahr wegen Bauarbeiten zum ersten Mal in Friedrichshain statt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Bis zum Abend mal heiter, mal wolkig mit einigen Schauern. Es ist sehr windig. Aktuell haben wir in Berlin-Steglitz 20 Grad, in Spandau-Eiskeller 23, in Ruhland 18 und in Ziesa 23 Grad. Nachts meist trocken bei 15 bis 11 Grad. Morgen wechselhaft und ab dem Mittag mitunter kräftige Schauer bei 20 bis 24 Grad. Auch am Pfingstsonntag bleibt es wechselhaft, dabei wird es etwas kühler. Die Zeit 17.24 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Während gestern die Runde mit dem deutschen Kanzler im Oval Office lief, unfallfrei, wie wir jetzt hinterher wissen, eskalierte gleichzeitig die Fehde zwischen Donald Trump und Elon Musk via Social Media, also in aller Öffentlichkeit. Jetzt heißt es, dass mittlerweile beide verbal abgerüstet hätten. Es soll ein Friedensgespräch geben, aber es ist ein Haufen dreckiger Wäsche gewaschen worden. Den haben wir uns mal genauer angeschaut mit Nina Barth, unserer Korrespondentin in Washington. Sie hat den Streit vorhin genauer erklärt. Musk hat ja behauptet, dass sich Trumps Name in den Unterlagen zum Fall des Sexualstraftäters Epstein findet. Das sei der wahre Grund, warum sie nicht veröffentlicht wurden. Was ist da dran?
Also wir wissen nicht, was Elon Musk da tatsächlich weiß, was er für Informationen hat, aber dass der Name Donald Trump im Zusammenhang mit den Ermittlungen rund um Epstein aufgetaucht ist, das ist gar nicht neu, das ist bekannt. Trump ist aber kein Fehlverhalten vorgeworfen worden. Und was Elon Musk da jetzt weiß oder was er für Informationen eventuell zurückhält, das hat er eben nicht gesagt.
Elon Musk hat dann in einem weiteren Post die Republikaner im Kongress aufgefordert, sich im Streit um das Steuergesetz, das ja so ein Wirbel aufwirbelte, Staub aufwirbelte, so rum, dass sie sich auf seine Seite stellen sollen. Welche Rolle spielt das Steuergesetz bei der Entfremdung der beiden?
Das ist der Auslöser. Dieses Steuergesetz, das will Trump durchbringen. Er nennt es The Big Beautiful Bill, das große, wundervolle Gesetz. Und da geht es um eine riesige Steuer- und Ausgabenreform. So will Donald Trump seine Wahlversprechen umsetzen. Aber dieses Gesetz würde auch bedeuten, dass die Staatsverschuldung um Billionen Dollar erhöht wird. Und Elon Musk behauptet, dass er sich eben Sorgen macht wegen dieser steigenden Staatsschulden. Aber ihn dürfte natürlich auch ziemlich stören, dass Donald Trump zum Beispiel auch die Subventionen für E-Autos streichen will. Das würde natürlich Elon Musk treffen mit Tesla, mit seinem Unternehmen Tesla. Und Anfang der Woche hat Elon Musk das Gesetz dann als ekelhafte Abscheulichkeit bezeichnet.
Gut, aber was war es dann an Trumps Äußerung, was ihn dann gestern noch mal dermaßen auf die Palme gebracht hat?
Also nachdem Elon Musk gesagt hat, ekelhafte Abscheulichkeit, hat sich Donald Trump gar nicht öffentlich geäußert. Aber als er dann gestern eben im Oval Office saß mit Bundeskanzler Friedrich Merz, da ist er von Journalisten darauf angesprochen worden, auf diese Kritik von Elon Musk. Und da hat er dann gesagt, ich habe Elon sehr viel geholfen, ich bin sehr enttäuscht von ihm. Und er hat auch gesagt, dass Musk die Hintergründe dieses Gesetzes besser als fast jeder andere gekannt hat. Und plötzlich hat er ein Problem, hat Trump gesagt. Und da hat dann Elon Musk noch während dieses Meeting im Oval Office lief zwischen dem Bundeskanzler und dem US-Präsidenten, hat Elon Musk auf X geantwortet und hat geschrieben, das stimmt nicht, dass er gar keine Gelegenheit gehabt hat, diesen Gesetzentwurf zu lesen. Und dann hat er noch nachgelegt und hat geschrieben, ohne mich hätte Donald Trump die Wahl verloren. Und dann hat sich das immer weiter hochgeschaukelt.
Nun heißt es, sie rüsten wieder verbal ab. Es gibt Friedensgespräche. Also ist damit sozusagen die Gefahr vorbei? Also oder was? Wie könnte Elon Musk Trump das Leben noch richtig schwer machen?
Es scheint im Moment nicht so, als ob es Gespräche gibt. Es war zuerst, hatte das Magazin Politico berichtet, dass die Mitarbeiter im Weißen Haus daran arbeiten, dass die beiden heute miteinander telefonieren sollen. Und heute Morgen hier Washington-Zeit, also um die Mittagszeit in Deutschland, hat ABC News mit Donald Trump gesprochen kurz. Und da hat Donald Trump gesagt, dass er kein Interesse im Moment hat, mit Elon Musk zu sprechen. Also dieses Gespräch, ob es stattfindet, wann es stattfindet, wissen wir nicht. Es sieht im Moment eben nicht danach aus, als ob das ziemlich schnell passiert. Was passieren kann, ist, beide haben was zu verlieren. Der eine, der reichste Mann der Welt, der andere, der mächtigste Mann der Welt. Da ist natürlich, da steht schon viel auf dem Spiel für beide.
Das sagt schon unsere Korrespondentin in Washington, Nina Barth. Das Festival Rock am Ring ist eine Institution in der deutschen Musiklandschaft. Heute beginnen wieder 3 Tage Ausnahmezustand am Nürburgring. Und das zum 40. Mal. Vor 40 Jahren gab es die erste Ausgabe in der Eifel. Damals war das Festival noch als einmaliges Event geplant mit gerade einmal 17 Bands auf einer Doppelbühne. SWR-Reporterin Sarah Maurer blickt zurück.
Das Festival dauerte damals 2 Tage und ein Ticket kostete gerade mal 49 Mark. Aber auch damals waren schon mehr als 70.000 Musikfans dabei.
Rock am Ring ist duftig, elegant.
Atemberaubend, einfach mega Gefühl. Wirklich einfach geil.
Unfassbar.
Den Nürburgring zu einem Festivalgelände zu verwandeln, das erschien vielen 1985 noch als kühne Idee. Doch der Erfolg gab Veranstalter Marek Lieberberg recht. Das Festival zog Massen an jungen Menschen in die Eifel, wie der Reporter Gerold Hug damals live im Südwestfunk berichtete.
Auf den ersten Blick sieht es eigentlich aus wie ein vollgestopftes Freibad. Bei strahlendem Sonnenschein haben nämlich viele der Zuschauer schon mal vorsorglich die Badehose und den Bikini eingepackt. Oder manche sonnen sich hier auch mit nacktem Oberkörper.
Aber nicht nur für die Besucher war das erste Rock am Ring ein Riesenfest, sondern auch für die Bands. Neben den Headlinern Joe Cocker, U2 und Westernhagen stand unter anderem auch die kanadische Progressive-Rock-Band Saga auf der Bühne. Frontmann Michael Sadler erinnert sich Jahre später an den Auftritt.
Ich erinnere mich noch, wie ich die Bühne hochging. Es war eine sehr, sehr hohe Bühne und dann kam ich zur Mitte der Bühne und habe in dieses Meer an Menschen geguckt. Ich meine, es kam mir damals schon ziemlich viel vor, aber ich habe vor kurzem im Fernsehen eine Luftaufnahme von dieser Show gesehen und da wurde mir erst richtig bewusst, wie viele Leute das waren.
In den Folgejahren verschlechterten sich die Zuschauerzahlen. Nach einer 2-jährigen Pause kam Rock am Ring dann 1991 mit neuem Konzept zurück. Jetzt ging das Festival 3 Tage lang, es spielten mehr Bands und mit dem Line-Up wuchsen auch die Zuschauerzahlen wieder. Und das, obwohl die Fans jetzt oft knietief im Schlamm standen. Aber erst als Rock am Ring dann auf den Flugplatz in Mendig umzog, wurde es richtig schlimm. 2 Jahre in Folge wurden bei schweren Gewittern viele Menschen verletzt. 2016 musste das Festival sogar abgebrochen werden. Aber auch die Rückkehr auf den Nürburgring brachte kein Glück. Gleich am ersten Abend musste Veranstalter Marek Lieberberg wieder abbrechen.
Uns bleibt keine Wahl. Ich könnte heulen dabei. Es tut mir leid. Aber es gibt eine Gefährdungslage und die ist reell.
Der Grund? Terrorverdacht. Glücklicherweise stellte sich das aber als falscher Alarm heraus. Sehr zur Freude der Festivalbesucher.
Dass es jetzt weitergeht, ist schon geil, weil jetzt dann auch Samstag, Sonntag noch Bands kommen, die ich unbedingt sehen will.
Ich bin auf jeden Fall erleichtert, weil wir alle gedacht haben, es geht nicht weiter und wir dürfen heute abreisen. Also wir freuen uns.
Aber das Glück hielt nur wenige Jahre. Dann legte die Corona-Pandemie das Festival wieder lahm. Erst 2022 konnten Fans wie Judith Butter wieder aufatmen.
Wir standen freitags mittags auf der Hauptbühne, die Donuts haben eröffnet und Campino und die anderen Toten Hosen kamen mit auf die Bühne und die haben zusammen Lieder gespielt von den Hosen, von den Ärzten, von den Donuts. Wir hatten alle Pipi in den Augen.
Nach all den Hochs und Tiefs in der Geschichte von Rock am Ring soll die Party zum 40-Jährigen dieses Jahr besonders fett werden. Schon im März waren alle 90.000 Tickets ausverkauft. Der Veranstalter verspricht 100 Acts auf 4 Bühnen und dazu auch noch Überraschungsgäste. Bleibt jetzt nur noch zu hoffen, dass das Wetter den Feiernden in diesem Jahr gewogen sein wird.
40 Jahre Rock am Ring und heute geht's wieder los. Sarah Maurer war das mit dem Rückblick auf die Geschichte des Festivals.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Die US-Importzölle haben erste Spuren in Deutschlands Wirtschaftsdaten hinterlassen. Dazu aus der ARD-Finanzredaktion Heidi Radwilas.
Zwar gingen auch im April die meisten Exporte in die Vereinigten Staaten, aber nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts sind die Ausfuhren in die USA im April im Vergleich zum Vorjahresmonat um über 6% eingebrochen. Das sind über 800 Millionen Euro weniger an Exporten. Seit April schlagen die USA auf alle importierten Waren einen Zoll von 10% auf. Unter anderem auf eingeführte Autos und Autoteile werden 25% fällig. Auf Stahl und Aluminium mittlerweile sogar 50%. Sollte es keine Einigung im Zollstreit geben, könnte das der exportorientierten deutschen Wirtschaft besonders schaden. Denn ab 9. Juli könnte ein Zoll von 20% auf Waren aus der EU fällig werden. Der war Anfang April von US-Präsident Donald Trump eingesetzt und gleich wieder ausgesetzt worden, um zu verhandeln. Der Bundesverband Groß- und Außenhandel befürchtet massive Einbußen durch den Handelskonflikt mit den USA. Ohne die USA gehe es nicht, hieß es vom Verband. Die EU müsse unbedingt Lösungen mit den USA finden.
Was Anzahl und Kapazität von Rechenzentren angeht, liegt Berlin deutschlandweit auf Platz 2 und gerade wird ein neues Rechenzentrum in Marienfelde gebaut. Unsere Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky war dort.
Mit Mörtel und Maurerkelle in der Hand, so stehen die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, der Chef der Gasag und der Deutschlandchef des Unternehmens Virtus in einem Gewerbegebiet in Marienfelde und errichten eine kleine Mauer. Sie soll der Grundstein sein für 4 Virtus-Rechenzentren. Sie werden eine Leistung von 58 Megawatt haben. Dafür brauchen sie so viel Strom wie eine mittlere Stadt. Und das überfordert das örtliche Stromnetz, erklärt Michael Dada, der Virtus-Deutschland-Chef.
Das erfordert erhebliche Ausbauarbeiten, neue Kabel müssen gelegt werden, neue Felder in den Umspannwerken müssen freigeräumt werden und natürlich auch in die gesamte strategische Netzplanung muss das reinpassen.
Insgesamt 900 Millionen Euro investiert Virtus hier. In Zukunft sollen 90 Menschen auf dem Campus arbeiten. Der erste Teil soll im Sommer in Betrieb gehen, Virtus Deutschland-Chef Michael Dada.
Also potenzielle Kunden sind hier sowohl Cloud-Betreiber als auch jetzt neu aufkommend KI-Anwendungen. Wir behalten aber auch einen großen Teil der Kapazitäten dafür vor, kleinteiliger an verschiedene Unternehmen oder auch staatliche Organisationen zu vermitteln.
Laut Wirtschaftsförderer Berlin-Partner liegen der Stadt 40 weitere Anfragen für solche Rechenzentren vor. Würden die alle jetzt in Betrieb gehen, ginge das Stromnetz in die Knie. Dessen Kapazität soll sich deshalb nach Plänen des Senats in den kommenden 10 Jahren verdoppeln. Wer in Zukunft in Berlin Rechenzentren baut, muss bestimmte Auflagen erfüllen. So muss der Strom aus erneuerbaren Quellen kommen und die Abwärme muss zum Heizen genutzt werden. Das soll auch in Marienfelde passieren. Darum kümmert sich Data to Heat, ein Gemeinschaftsunternehmen der Gasag-Tochter Solution Plus und des Immobilienentwicklers Investa. Gasag-Chef Georg Friedrichs erläutert, wie die Wärme eingefangen wird.
Der meiste Strom, den Rechenzentren brauchen, wird genutzt, um Server zu kühlen. Und das macht man entweder mit Luft oder mit Flüssigkeiten. Was daraus kommt, hat Temperatur. Diese Temperatur nutzen wir mit Wärmetauschern. Und normalerweise schaltet man dann noch eine Wärmepumpe dazwischen. Denn die Wärme, die wir aus einem Rechenzentrum ziehen können, hat so 27, 28 Grad vielleicht. Das reicht nicht für eine Heizung.
Bis zum Jahr 2041 sollen mit der Wärme der Rechenzentren rund 9000 Haushalte in Marienfelde versorgt werden. Das dauert so lange, weil das Wärmenetz erst noch verlegt werden muss.
Das war Anja Dobrodinsky über das neue Rechenzentrum in Marienfelde. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Jetzt haben wir bis zum Abend neben Wolken ab und zu Sonne, aber auch Schauer sowie einzelne Gewitter sind noch möglich. Es ist sehr windig, die Temperaturen zur Stunde noch 21 bis 23 Grad. In der Nacht gehen die Werte runter auf 15 bis 11 Grad. Und morgen haben wir dann wieder Temperaturen zwischen 20 bis 25 Grad. Am Nachmittag könnte es deutlich mehr Schauer und örtlich Gewitter geben.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Josefine Krutzmacher.
Probleme gibt's auf der südlichen A10 Richtung Dreieck Spreeau. Nach einem Unfall ist die Autobahn zwischen Schönefelder Kreuz und Niederlehme gesperrt. Stau ab Rangsdorf sowie auf der A113 am Kreuz Schönefeld. Hier 20 Minuten plus Richtung Dresden. Staus und Verzögerungen ab 15 Minuten. Westliche A10 in Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest 20 Minuten. In Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Föben 30 Minuten, A11 Richtung Stettin zwischen Dreieck Barnim und Bernau Nord 15 Minuten sowie A24 Richtung Hamburg zwischen Dreieck Havelland und Neuruppin 30 Minuten. In Berlin entspannt sich die Lage allmählich. Auf der A100 haben wir aber noch stockenden Verkehr in Richtung Wedding, ab Schmargendorf und in Richtung Neukölln bis Funkturm. Rechnen Sie jeweils mit 10 Minuten extra. Auf der A111 blockiert ein LKW zwischen Saatwinklerdamm und Heckerdamm die linke und die mittlere Spur stadteinwärts. Stauschwerpunkte in der Innenstadt sind Hallisches Tor und Blücherplatz wegen des Karnevals der Kulturen, außerdem rund um Elsenbrücke und Schlesisches Tor, sowie an den Kreuzungen Schönhauser Allee, Bornholmer Straße und Dammweg, Sonnenallee. Unseren Verkehrsservice gibt's auch in der RBB 24 Inforadio App.
Es ist 17:39 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Grüne und Linke sind empört über das, was die Bundesregierung unter der Union jetzt Schritt für Schritt in der Asyl- und Migrationspolitik unternimmt. Der AfD geht es nicht weit genug. Das waren die Pole heute im Bundestag. Und irgendwo dazwischen hängt die SPD. Die Nachrichten mit Josefine Krutzmacher.
Der Bundestag hat über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Die Vorlage aus der schwarz-roten Koalition sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus erstmal nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher gab es dazu jeden Monat etwa 1000 Visa. Mario Bartsch, RBB 24.
Bundesinnenminister Dobrindt hat seine Pläne verteidigt. Der CSU-Politiker sagte, damit werde die Logik von Schleusern durchbrochen, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Die Grünen-Politikerin Gambier kritisierte die Pläne. Den Familiennachzug subsidiär Schutzberechtigter auszusetzen bedeute menschliches Leid und verhindere die Integration. Die linken Abgeordnete Bünger warf Dobrindt vor, die Betroffenen in die Illegalität zu treiben, da er die letzten legalen Wege für Schutzsuchende abschaffe. Der AfD gehen die Pläne hingegen nicht weit genug. Ihr parlamentarischer Geschäftsführer Baumann warf Dobrindt vor, die Wähler zu täuschen, weil nur ein Bruchteil des tatsächlichen Nachzugs von Familienangehörigen gestoppt werde.
Im Bundestag haben Grüne und Linke gefordert, dass der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht wird. Beide Parteien kritisieren, dass viele Menschen trotz harter Arbeit von ihrem Einkommen kaum leben könnten. Auch die SPD hält einen Mindestlohn von 15 Euro zwar für richtig, sie ist aber dagegen, diese Frage per Gesetz zu regeln. Wie CDU und CSU will sie, dass über die Höhe weiterhin die unabhängige Mindestlohnkommission entscheidet. Die Kommission ist mit Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern besetzt. Aktuell liegt der Mindestlohn bei 12,82 Euro pro Stunde. Der Tarifstreit an der Berliner Charité ist beendet. Damit gibt es jetzt nach wochenlangen Streiks eine Einigung. Die Beschäftigten der Tochter des Tochterunternehmens CFM sollen ab 2030 genauso viel Geld verdienen wie Angestellte der Charité selbst. Laurenz Thio, RBB Landespolitik.
Ihre Bezahlung wird schrittweise an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angeglichen. Auf einen entsprechenden Stufenplan haben sich nach RBB-Informationen die Geschäftsführung der CFM und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geeinigt. Die rund 3.500 Mitarbeitenden der Charité-Tochter sind für die Charité unter anderem für Medizintechnik, Krankentransport, Reinigung und Sicherheit zuständig. Seit einer Ausgliederung in das Charité-Tochterunternehmen CFM im Jahr 2005 verdienen sie schlechter als Kolleginnen und Kollegen beim Mutterkonzern.
In Deutschland soll es in den kommenden Jahren wieder deutlich mehr Zivilschutzräume geben. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat angekündigt, den Bestand deutlich auszubauen. Das wird mit einer veränderten Bedrohungslage in Europa begründet. Aus Bonn, Jörg Sauerwein.
Tiefgaragen, U-Bahnen, Tunnel oder Keller in öffentlichen Gebäuden könnten im Ernstfall zum Beispiel guten Schutz bieten, heißt es vom Bundesamt. Allerdings müssten diese Räume oft noch für den Ernstfall entsprechend ausgerüstet werden. Zum Beispiel mit Toiletten, damit es die Menschen dort auch mindestens einige Stunden lang aushalten können. Das Konzept des BBK für den Ausbau der Schutzräume in ganz Deutschland dürfte im kommenden Jahr fertig werden. Denn das Ziel lautet, bis zum Jahr 2029 soll die Bundesrepublik wieder zivilschutzfähig sein. Von den früheren 2000 öffentlichen Schutzräumen sind derzeit gerade mal noch knapp 580 diesem Zweck gewidmet. Offiziell, denn laut BBK sind all diese Anlagen derzeit nicht funktions- oder einsatzbereit.
In Berlin sind bei einer Razzia der Polizei große Mengen Drogen entdeckt worden. Bei den Durchsuchungen in mehreren Wohnungen gestern stießen die Ermittler auf mehrere Kilogramm verschiedener Drogen, darunter Kokain und Amphetamine. Ein 27-jähriger Mann sei in Untersuchungshaft genommen worden, teilte die Polizei heute mit. Die Wohnungen wurden vom Verdächtigen genutzt und liegen in Prenzlauer Berg, Lichterfelde und Oberschöneweide. Auf den Mann wurden die Ermittler aufmerksam, weil er Nachrichten in einem verschlüsselten Kommunikationssystem ausgetauscht hatte. In Berlin hat das Straßenfest zum Karneval der Kulturen begonnen. Die Feier rund um den Kreuzberger Blücherplatz dauert bis Pfingstmontag. Es gibt Musik, Theater und Vorstellungen hunderter Künstlerinnen und Künstler. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag findet in diesem Jahr wegen Bauarbeiten zum ersten Mal in Friedrichshain statt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Bis zum Abend mal heiter, mal wolkig mit einigen Schauern. Es ist sehr windig. Aktuell in Berlin-Pankow 21, in Kreuzberg 22, in Pritzwalk 19 und in Senftenberg 23 Grad. Nachts meist trocken bei 15 bis 11 Grad. Morgen wechselhaft und ab dem Mittag mitunter kräftige Schauer bei 20 bis 24 Grad. Auch am Pfingstsonntag wechselhaft, dabei dann etwas kühler. Die Zeit 17.44 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Krabowski. Vor zwei Wochen soll ein 13-jähriger Junge an einer Schule in Spandau seinen Mitschüler mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Wir haben über diesen Fall berichtet. In Deutschland sind Kinder unter 14 Jahren nicht strafmündig, also der Junge auch nicht. Die Mordkommission ermittelt weiter in diesem Fall. Das tatverdächtige Kind wurde in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die Eltern seien kooperativ, sagt die Polizei. Die AfD will, dass die Altersgrenze für die Strafmündigkeit auf 12 Jahre abgesenkt wird. Die AfD-Fraktion hat dazu einen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht. Ich habe darüber mit dem Berliner Kriminologen Claudius Oder gesprochen von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Er ist gegen das Absenken der Altersgrenze und erklärt warum.
Also ich muss erstmal auf Ihren Fall kurz eingehen. Ja, das ist richtig. Kinder können extrem grausam sein. Und es ist auch nachvollziehbar, dass man andere vor diesen grausamen Kindern schützen muss. Und vor allen Dingen, das möchte ich betonen, muss man auch Kinder vor sich selbst schützen. Aber diese seltenen Taten, die kann ich nicht dadurch aus der Welt schaffen, indem ich die Strafmündigkeitsgrenze absenke. Denn es gibt ja hinreichend Möglichkeiten, um auf diese Kinder, die wirklich exzeptionell grausam sind und Dinge tun, die sie gar nicht abschätzen können, der Konsequenz einzusteigen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, sie im Extremfall geschlossen unterzubringen. Ich kann auch die Erziehungsrechte der Eltern einschränken. Und es gibt eine Vielzahl von Hilfen zur Erziehung, Hilfe für die Familie, die das System Familie stärken, dann auch die Erziehungsfähigkeit unterstützen. Und das ist der Rahmen, in dem Kinder eigentlich lernen und lernen müssen, Regeln, Normen, Gesetze zu verstehen und einzuhalten.
Nun möchte die AfD Kinder auch unter 12 Jahren, die durch Gewalttaten aufgefallen sind, schneller aus der Familie nehmen können. Also, dass dann die Staatsanwaltschaft beim Familiengericht beantragen kann, dass es eine freiheitsentziehende Unterbringung dieser Kinder gibt. Die Polizei sollte auch Kinder, für die das dann geplant ist, vorläufig festnehmen dürfen. Und die AfD sagt dann, häufig sind es die Eltern von delinquenten Kindern, die Hilfen der Jugendämter ablehnen und ihren Kindern die dringend erforderliche Behandlung damit auch ablehnen. Ja? Zitat Ende. Stimmt das so?
Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also ich habe die sogenannten Intensivtäter untersucht, die es in Berlin gab. Das war wirklich auch besorgniserregend und habe auch mit Eltern gesprochen, habe die Fälle angeschaut. Und in der Regel sind die Eltern tatsächlich sehr, sehr dankbar für Unterstützung, für Hilfeleistungen. Also es ist eigentlich kaum vorstellbar, dass Eltern so ignorant sind, dass sie nicht Unterstützung annehmen, die eigentlich dazu beiträgt, das zu erreichen, was sie möchten, nämlich glückliche, gesunde, produktive Kinder in die Welt zu bringen.
Nun gibt es aber auch Familien, wo das anders läuft. Wir haben Verwahrlosung zum Beispiel oder wir haben auch Eltern, die schlichtweg überfordert sind. Aber sind das die Familien, aus denen dann Kinder kommen, die zu Gewalttaten neigen?
Sicherlich auch, wenn nicht nur. Es kommen auch Kinder aus relativ normalen, geordneten Familien, die in bestimmten Situationen Gewalttaten verüben. Aber auch für Kinder, in deren sozialen Umfeld die Eltern nicht mehr die Aufgaben abdecken können, die eigentlich ihnen zugedacht sind, gibt es ja eine Vielzahl von Maßnahmen. Das heißt, wir haben Jugendämter, wir haben auch Kontrollen von Familien, wir haben auch Schulen, Kindergärten, die Alarm geben, wenn der Entwicklung in eine falsche Richtung läuft. Insofern sehe ich für solche Maßnahmen gar keinen Bedarf. Das ist aus meiner Sicht wirklich sehr populistisch und auch nicht zu Ende gedacht. Also in der Hoffnung, wenn man Kinder früher härter straft, wird es eine positive Entwicklung geben. Das ist wirklich fern der Realität.
Was sind denn die Erfahrungen aus Ländern, in denen Kinder unter 14 Jahren strafmündig sind?
Das sind im Prinzip folgende. Man nimmt dann Kinder in eine geschlossene Einrichtung und weiß nicht so recht, was man eigentlich mit ihnen anfangen soll. Also stellen Sie sich vor, ein 13-Jähriger ist 10 Stunden am Tag in irgendeiner Zelle eingesperrt. Wo soll denn da ein Reflexionsprozess, ein Lernprozess stattfinden? Das ist im Prinzip ein Abschneiden von Leben, Lebenserfahrung. Es gibt da wirklich sagen, eine Möglichkeit, Kinder festzusetzen. In England ist das so. Aber dann kommt die Frage, was tun wir eigentlich mit diesen Kindern, wenn Polizei, wenn Amt interveniert, muss in der Intervention auch eine Maßnahme folgen. Und die Maßnahmen müssen natürlich auch altersentwicklungsentsprechend sein. Man weiß, dass eben ein Kind, das 9 oder 10 Jahre ist, aufgrund von seiner Entwicklung noch gar nicht in der Lage ist, die Konsequenzen seines Tuns voll abzuschätzen. Das ist in bestimmten Situationen voll Wut, voll Hass. Das kennen wir von unseren eigenen Kindern. Und es kann sich nicht kontrollieren. Die Fähigkeit, sich zu kontrollieren, die Fähigkeit, vorauszuschauen, zu überlegen, was bedeutet das für andere, für mich, die entwickelt sich eigentlich bis in das 3. Lebensjahrzehnt hinein. Dann ist erst jemand wirklich moralisch voll ausentwickelt, auch in der Lage, Regeln auf sich zu beziehen, in sein eigenes Tun flexibel einzubauen. Und alles das bedarf der Interaktion mit anderen, der Bestätigung, auch der sozialen Ablehnung, wenn das nicht geglückt ist. Und das kann ich eigentlich nur in sozialen Umfeldern unterstützen, aber nicht in Institutionen, die mit Zwang, die mit Isolation arbeiten.
Die AfD begründet ja jetzt ihren Gesetzentwurf damit, dass die Zahl der Kinder als tatverdächtige Gewalttäter 2024 einen erneuten Höchststand erreicht habe. Also dass es da einen großen Anstieg der Zahlen gegeben habe im Vergleich auch zu 10 Jahren davor. Welche Entwicklung sehen Sie da bei der Kriminalität der unter 14-Jährigen?
Gut, da muss man erstmal fragen, was fasse ich unter Gewaltkriminalität? Mit diesen Begriffen suggeriert, dass jemand absichtlich, auch in böser Absicht, anderen Personen körperlichen Schaden zufügt. Aber das ist ganz, ganz selten die Realität bei Kindern. Kinder schlagen sich, ja, das ist richtig. Kinder brüllen sich an, Kinder bewerfen sich. Aber nicht deshalb, weil sie vorhaben, anderes Kind zu verletzen, sondern weil sie ihre Affekte, ihre Emotionen in der Situation nicht im Griff haben. Und aus dem Grund finde ich es fahrlässig, auch irreführend, von Gewaltkriminalität zu sprechen. Das sind Taten, die Kinder aufgrund ihres Entwicklungsstandes in der Situation begehen. Und man muss nicht mit Strafe darauf reagieren. Strafe heißt ja, dass ich gezielt Übles zufüge, sondern reagieren mit Unterstützung, die dazu beitragen, das Kind lernt, sich normenkonform zu verhalten, das Kind lernt zu reflektieren, was es anderen antut und auch lernt, mit Konflikten klarzukommen, die produktiv sind, die sozial verträglich sind.
Und gibt es denn aber eine Entwicklung, die Sie beobachten, dass solche Fälle zunehmen?
Also es gibt sicherlich, das ist ja auch dokumentiert durch diese Zahlen, mehr Anzeigen, aber ob es jetzt tatsächlich wirklich mehr Kinder gibt, die mit ihren Affekten nicht klarkommen, das würde ich in Frage stellen. Sicherlich haben wir in den letzten Jahren eine Entwicklung gehabt, wenn eben Corona-bedingt Kinder zu Hause geblieben sind, dann haben sie bestimmte Phasen von sozialem Lernen nicht hinreichend absolviert. Und insofern ist es nicht verwunderlich, wenn die Zahlen etwas angestiegen sind.
Das sagt der Berliner Kriminologe Claudius Oder. Die AfD hat in den Bundestag einen Gesetzentwurf eingebracht, dass die Altersgrenze für die Strafmündigkeit von 14 auf 12 Jahre abgesenkt werden soll. Darüber haben wir gesprochen. Wer an die friedliche Revolution, die Wiedervereinigung vor 35 Jahren denkt und was diese Erfahrung aus den Menschen gemacht hat, denkt da schnell an Bürgerrechte, an Meinungsfreiheit, an die Verheißungen der Demokratie. Christine Jahn sagt, das ist ein Trugschluss. Sie stammt aus Thüringen und kommt vom Land. Heute ist die Pfarrerin Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags und sie sagt:
Wenn wir alle davon ausgehen, dass die Menschen Selbstwirksamkeit leben wollen, dann haben wir, glaube ich, ein falsches Bild von allen Menschen in Ostdeutschland. Das sind nicht alles Menschen, die sagen, oh, endlich kann ich in Freiheit Demokratie mitgestalten und wo ist mein Ehrenamt? So ist die Welt leider nicht. Die Menschen haben, glaube ich, auch nach 35 Jahren noch nicht dieses Glück durchdekliniert für sich selber, was es möglich machen könnte, statt zu jammern, selber mit anzupacken.
Deutsche Identitäten im Wandel der letzten 35 Jahre, darüber diskutiert Harald Asel mit seinen Gästen, zu hören am Sonntag ab 11 Uhr im Forum.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Sie sind der Meinung, das war spitze. Die Älteren unter uns werden bei diesem Satz sofort wissen, wovon die Rede ist. Dalli Dalli, die Unterhaltungssendung mit Promis, die Hans Rosenthal moderierte, und zwar bis 1986. Ja, und diese Sendung wurde zum Kult. Dieses Jahr wäre Hans Rosenthal 100 Jahre alt geworden, und dazu liefern die Golden Gorkys, ein Laien-Schauspielensemble 60 plus, am Maxim Gorki Theater ihr neues Projekt Dalli 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 Dalli. Heute Abend ist Premiere. Unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt war bei den Proben.
Eine Gruppe älterer Damen und Herren stimmt schwelgerisch in das geflügelte Wort aus Strauß' Fledermaus ein. Glücklich ist, wer vergisst. Das ist an diesem Abend allerdings bitter ironisch gemeint. Denn es geht den Golden Gorkys, den gut 15 nicht professionellen SpielerInnen zwischen 60 und 90, darum, an das Vergessene, das Verdrängte zu erinnern. Zum Beispiel an die Taten des eigenen Vaters bei der SS, über die der Sohn durch ein Foto erfährt.
Darauf trägt er einen silbernen Totenkopf und grinst. Dieses Bild kommt mir immer wieder in Erinnerung, wenn ich an Väter denke, und deshalb bin ich nie einer geworden.
Aber auch an die Vietnamkrieg-Proteste, die Fremdenfeindlichkeit im Deutschland der 80er Jahre, die vielen AIDS-Toten. Das klingt nach schwerer Kost, doch präsentiert werden die Erinnerungen im Rahmen der berühmtesten Unterhaltungsshow der Nachkriegsgeschichte, Dalli Dalli. Der Regisseur Ron Rosenberg liest die Begrüßungsworte des ikonischen Showmasters Hans Rosenthal.
Guten Abend, liebe Zuschauer, hier im Studio Berlin des Zweiten Deutschen Fernsehens. Dalli Dalli heißt unser Spiel für Schnelldenker.
Dann üben sich die SpielerInnen im Eierlauf und im Aufzählen von Gute-Nacht-Liedern. Wundern sich aber auch über diesen jüdischen Unterhaltungskünstler, der mit Fernsehleuten aus dem Dritten Reich auftrat. Dieses Spannungsfeld zwischen legitimer Unterhaltung und Verdrängungsmechanismen in Bundesrepublik und DDR interessiert den Regisseur.
Hans Rosenthal hat ganz gewiss nicht vorgehabt, irgendwelche Diskurse zu verhindern. Trotzdem ist er Teil eines Betriebes, der ganz klar Menschen ablenken möchte vom Alltag.
Mit den Golden Gorkys hat Rosenberg bereits Stücke über Sexualität und das Sterben inszeniert. Oder auch zu Billie Eilish. Doch gegründet hat sich dieser älteste Spielclub Deutschlands 2009. Ohne Regie und entwickelt seine Stücke selbst. Auch diesmal, sagt Gründungsmitglied Johannes Storks, hat ihn das Thema bewegt.
Weil mein Lebensthema eben dieses ewige Verschweigen ist. Und das passiert in allen Epochen, also Cum-Ex, AIDS, Krise. Aber immer wurde alles totgeschwiegen.
Der kleine Lichtsaal des Theaters bietet gerade genug Platz für ein Talkshow-Podium mit intimem Bekenntnischarakter. Im Entstehen werden aber, so Storks, die eigenen Bekenntnisse weniger wichtig als das, was man von den anderen lernt. Sein Gründungskollege Bernd Ocker-Hölters bringt es auf den Punkt.
Diese Altersgruppe hat noch viel zu sagen, will noch gesehen werden.
Und Ron Rosenberg lernt als jüngerer Mensch vom Ensemble eine besondere Fähigkeit.
Und ich mag, dass sie das auf eine Art und Weise tun können, die nicht mehr über Leistung funktioniert, sondern über Hingabe.
Dalli 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 oder kein Komma, kein Punkt heißt die neue Arbeit der Golden Gorkys. Dieses Stück ist heute und morgen am Maxim Gorki Theater zu sehen. Die Vorstellungen sind ausverkauft. An der Abendkasse gibt es vielleicht noch Restkarten, mit einigem Glück.
Am Montag im RBB 24 Inforadio.
Wie klingt unsere Region? Zwischen Straßenlärm und Vogelzwitschern, Technobeats und Trachtenchor. Berlin und Brandenburg überraschen mit ganz eigenen Tönen. Das RBB 24 Inforadio Kulturspezial. Am Pfingstmontag nehmen unsere Reporter Sie mit zu den Sounds in Berlin und Brandenburg. Ein Tag voller Geräusche, Musik und Geschichten. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
Michael Castricius wird Sie nach den 18 Uhr Nachrichten durch die Sendung führen. Ich schaue noch mal aufs Wetter. In der nächsten Nacht haben wir einen Wechsel aus Wolken und klaren Phasen. dabei vereinzelt Schauer und die Werte sinken auf 15 bis 11 Grad. Minimal ist also wieder mild die Nacht. Morgen dann erst Wolken und etwas Sonnenwechsel und dann haben wir erstmal so vereinzelt ein paar Schauer. Am Nachmittag wird es dann schon mehr und dann kann es auch örtlich wieder Gewitter geben. 20 bis 25 Grad sind für morgen angekündigt und heute am Abend noch müssen Sie auch mal noch mit einem Schauer rechnen und es ist ziemlich windig.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Josefine Grützmacher.
Vorsicht jetzt auf der A10, dem westlichen Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Brieselang und Falkensee. Achtung, dort ist ein defektes Fahrzeug auf der Fahrbahn und es sind Personen unterwegs. Probleme macht die südliche A10 Richtung Dreieck Spree. Auch nach einem Unfall ist die Autobahn zwischen Schönefelder Kreuz und Niederlehme gesperrt. Stau aktuell ab Rangsdorf sowie auf den Umfahrungen über die A13 und Königs Wusterhausen. Auf der A113 stockt es vor dem Kreuz Schönefeld. Weitere Staus und Verzögerungen westlicher A10 in Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Liest 40 Minuten plus, in Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Vöben 30, A11 Richtung Stettin, zwischen Dreieck Barnim und Lanke 15 Minuten sowie A24 Richtung Hamburg, zwischen Dreieck Havelland und Neuruppin 20 Minuten. In weiten Teilen Berlins fließt der Verkehr jetzt wieder normal. Staupunkte in der Innenstadt sind Hallische Tor und Blücherplatz wegen des Karnevals der Kulturen. Wir wünschen gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Abend. Der Bundestag hat über schärfere Migrationspolitik debattiert. Dabei geht es um den Nachzug von Angehörigen von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus. Innenminister Dobrindt will diesen Familiennachzug für 2 Jahre aussetzen. Aus dem Hauptstadtstudio Lissi Kaufmann.
Die sozialdemokratischen Redner machen in der Bundestagsdebatte klar, der SPD-Fraktion ist der Kompromiss mit der Union zum Familiennachzug schwer gefallen. Deutliche Kritik kommt von den Grünen und der Linkspartei. Sie nennen das Vorhaben unmenschlich und warnen vor den Folgen. Der AfD wiederum geht das Vorhaben der Regierung nicht weit genug.
Im Bundestag haben Grüne und Linke gefordert, dass der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht wird. Beide Parteien kritisieren, dass viele Menschen trotz harter Arbeit von ihrem Einkommen kaum leben könnten. Auch die SPD hält einen Mindestlohn von 15 Euro zwar für richtig, sie ist aber dagegen, diese Frage per Gesetz zu regeln. Wie CDU und CSU will sie, dass über die Höhe weiterhin die unabhängige Mindestlohnkommission entscheidet. Russland stellt die jüngsten schweren Drohnenangriffe auf die Ukraine als Vergeltung dar. Aus dem Verteidigungsministerium heißt es, die Attacken seien die Antwort auf terroristische Akte des Kiewer Regimes. Der Ukraine war zuletzt ein Angriff auf russische Langstreckenbomber gelungen. Außerdem wurden Sabotageakte auf Brücken verübt. Russland hat in der vergangenen Nacht die Ukraine mit mehr als 450 Drohnen und Raketen angegriffen. Die Beschäftigten der Charité-Tochter CFM sollen ab dem Jahr 2030 genauso viel Geld verdienen wie Angestellte der Charité selbst. Darauf haben sich die CFM-Geschäftsführung und die Gewerkschaft Verdi geeinigt. Demnach wird das Gehalt der Beschäftigten stufenweise an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angeglichen. CFM ist unter anderem für Krankentransport, Reinigung und Sicherheit zuständig. Mit einem Straßenfest in Berlin-Kreuzberg hat am Nachmittag der Karneval der Kulturen begonnen. Bis Pfingstmontag gibt es rund um den Blücherplatz Musik, Theater und Vorstellungen hunderter Künstlerinnen und Künstler. Matthias Wetzel, RBB 24.
Auf dem Platz finden Besucher auch Stände mit Kunsthandwerk, Getränken und Essen aus vielen Ländern. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag findet in diesem Jahr erstmals in Friedrichshain statt und nicht in Kreuzberg und Neukölln. Grund sind Bauarbeiten auf der Gneisenaustraße. Die Strecke führt jetzt über die Frankfurter und die Karl-Marx-Allee.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen.